Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Früher war nie etwas besser, sagt der Schriftsteller Andreas Mayer, der doch auf unvergleichliche Art auf jenes Früher seiner Kindheits- und Familiengeschichte schaut in seinem 11-bändigen Romanprojekt Ortsumgehung. Jetzt ist ein weiterer Band unter dem Titel Die Familie erschienen und Andreas Mayer ist damit heute unser Gast. Die 70er Jahre, das war Woodstock, die Mondlandung und der deutsche Herbst. Ein entfesseltes Jahrzehnt, so die Diagnose des Musikjournalisten Jens Balzer. In seinem neuen Buch nimmt er die kulturellen Ereignisse der 1970er Jahre in den Blick. Gestern war die Premiere im Berliner Club Berghain und für uns war Love Überland dabei.
Es gibt kein wohliges Weißt du noch bei der Lesung aus Jens Balzers neuem Buch. Denn der Popphilosoph weiß natürlich nicht mehr, was in den 70ern war. Er ist erst 1969 geboren, dem Jahr, in dem die 70er begannen, wie er sagt, mit der beinahe Synchronizität von Woodstock und der Mondlandung, deren Mythen dann die Entwicklungen der nächsten Jahre prägten.
Der Mythos ist ja eigentlich erst entstanden, nachdem Woodstock längst vorbei war und man gnädig vergessen hatte, was für ein unfassbares Chaos an Desorganisation und hungrigen Hippies, die nichts zu essen kriegten und endlosem Regen entstanden war.
Und er redet schnell, so schnell manchmal, als käme seine Sprache kaum mit beim Tempo, mit dem die Gedanken aus seinem Verstand sprudeln. Zum Beispiel bei einem seiner Lieblingsstichworte im Themenkomplex Frisuren, nämlich zum Fohicula, also vorne kurz, hinten lang. Bei dieser Frisur werden überkommene kulturelle Zugehörigkeiten miteinander verschränkt.
Das Wilde und das Zivilisierte, die Auflehnung und das Angepasste, die Revolte gegen die bürgerliche Welt durch das Tragen von langen Haaren sowie die Revolte gegen die Revolte.
Und manchmal wird ihm selbst in der Lesung ein Text zu weitschweifig.
Es kommt dann, ich überspringe was, ein kurzer Absatz, der das mit Gilles Deleuze und Felix Guattari und dem Anti-Oedipus interpretiert. Und dann kommt doch ein kurzes Stück über Paul McCartney, der den Fokuhila ja auch irgendwie als Mann.
Balzers wilde Mischung ist tatsächlich ein Mixtape aus nicht zu bändigenden Strömen an Informationen, Fakten und Gedanken. All das ist lehrreich, unterhaltsam und manchmal so, als würde jemand aus einer Enzyklopädie vorlesen. Aber besonders als Kenner der Materie, als Fan der Popgeschichte, ist man immer wieder verblüfft, wenn er zum Beispiel von Ernie in der Sesamstraße zu John Cage kommt und von der Ehrenrettung der Disco-Musik zur Lederhosen-Sexfilmwelle.
Da gibt es auch so ganz interessante Archaisierung so des supermaskulinen Mannes. Der ist halt fast immer Bayer, interessanterweise. Der tritt eigentlich auch nicht anders auf als damals die Männer in der Studentenbewegung. Ne? Also so wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
Und weiter geht's zum Kinderfernsehen in den 70ern, zur anti-autoritären Erziehung, zur heutigen Gender-Debatte. Jens Balzer ist der aktuelle Rockstar unter den Popkritikern. Und er sieht auch ein bisschen so aus. Zumindest wie der coolste Typ auf dem Pausenhof, wo Fans über Musik streiten und über Filme und über Perry Rhodan. Erstaunlich schlank und sehnig ist er für einen 50-jährigen Popkritiker. Die Haare lang vom Seitenscheitel bis zur Schulter. Beim Denken zupft er gern an seinem Dostojewski-Bart herum und der Humor blitzt aus seinen Augen, wenn er im Gespräch eine besonders spitzfindige Wendung entdeckt hat. Die Metageschichten der Historie bringen das Publikum zum Lachen, aber manchmal muss es auch ganz tapfer sein, wenn Balzer von David Bowie über Studiotechnik zum Schlümpfe-Phänomen von Vater Abraham geht und das dann auch noch vorgespielt wird.
Sag mal, von wo kommt ihr denn her?
Es sind die Zusammenhänge, die Balzer vorträgt und die seine Geschichte der 70er so neu und interessant machen. Er hat die gegenkulturelle Großerzählung über dieses Jahrzehnt nochmal in ihre Einzelteile zerlegt und die neu zusammengesetzt, unvoreingenommen, wie es nur einer kann, der in dieser Zeit noch ein Kind war.
Also nachherein wird einem auch noch was darüber klar, wo man herkommt, was man da vielleicht gar nicht so kapiert hat, so als Fünfjähriger.
Ja, klar. Love über Land war bei der Premiere von Jens Balzers neuem Buch Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er Jahre. Erschienen ist es bei Rowohlt Berlin. Es hat 432 Seiten und kostet 26 Euro. Die Ortsumgehung heißt das große literarische Projekt, das den Schriftsteller Andreas Meyer seit einigen Jahren umtreibt. Es ist auf 11 Bände angelegt. Die bereits erschienenen tragen Titel wie Der Ort, die Straße, das Haus oder das Zimmer und jetzt die Familie. Darin geht es wieder in die Region, aus der Andreas Meyer kommt, die Wetterau, Friedberg, Bad Nauheim. Dort tief ins Haus, in die verwandtschaftlichen Verwicklungen und Selbstzerstörungsmechanismen der Familie. In Frankfurt, wo der im Vorjahr erschienene Band Die Universität spielte, sitzt Andreas Meyer jetzt in einem Studio des Hessischen Rundfunks. Guten Morgen, Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Es zieht Sie offenbar immer wieder in diese Region zurück. Sie leben ja, habe ich gelesen, derzeit hauptsächlich in Hamburg. Was zieht Sie da immer wieder nach Frankfurt und Friedberg und in die Wetterau?
Wir hatten jetzt vorgestern den Welchestag. Das ist der Pfingstdienstag, das ist ja ein berühmtes Volksfest bei uns. Mein erster Roman hieß Welchestag und das lasse ich mir nicht nehmen, nach wie vor auf den Frankfurter Welchestag zu gehen. Und nächsten Montag habe ich hier eine Buchpremiere, also hänge ich gerade so ein bisschen in den Seilen hier.
Der Welchestag, der erschien vor fast 20 Jahren. Seitdem gibt es viele süchtige Andreas Meyer-Leser. Ich persönlich verschlinge auch jeden neuen Band, auch jetzt der Ortsumgebung. Habe aber immer das Gefühl, wenn ich anderen versuchen will zu erklären, was das eigentlich für ein Projekt ist, dann wird es irgendwie schwierig. Können Sie das mal versuchen?
Das Projekt wird sich erst vom Ende her zeigen. Ich nenne das immer eine Glaubens- und eine Krankengeschichte, Glaubens- und Krankheitsgeschichte, was ich da schreibe. Die ersten Bände sahen natürlich erstmal überhaupt nicht so aus. Da ging es um das Kind und wie man in Gesellschaft reinwächst, wie man mit Gruppen umgehen lernt oder vielleicht auch nicht umgehen lernt. Wie man zum ersten Mal sowas wie Sexualität an den anderen erkennt, an sich selbst noch nicht, weil man noch zu jung ist. Aber die Diskussionskreise in den Texten weiten sich immer mehr und soll gegen Ende der Ortsumgehung schon recht universal werden. Der letzte Band wird ja der liebe Gott heißen. Das ist jetzt, darüber reden die Leute dann immer sofort, wenn sie das hören. Was, der liebe Gott? Aber das wird der Endpunkt sein. Am Ende wird möglicherweise ein Gebet stehen, mal schauen.
Sie haben ja mal gesagt, Sie wollen die Ortsumgehung bis an Ihr Lebensende schreiben. Ich hoffe, das ist dann in Kombination mit dem Titel kein böses Omen.
Nee, also ich habe damit früher schon auch ein bisschen kokettiert. Ich habe ja auch mit diesem Begriff Heimatliteratur ein bisschen kokettiert. Aber diese Schublade mache ich zum einen für mich wirklich nicht mehr so leicht auf wie früher, weil der Witz, was das Thema Heimat angeht, inzwischen dahingestorben ist. Das Wort kann man nicht mehr so benutzen. Und das andere ist, ich bin froh, wenn die Ortsumgehung vorbei ist. Also ich rechne damit, dass ich in 6, 7 Jahren fertig bin. Dann habe ich 17 Jahre dafür gebraucht.
Und dann denken Sie sich auch mal wieder was aus, denn Sie haben ja vorher durchaus, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, fiktive Literatur geschrieben.
Ja, das klingt auf den ersten Blick so, aber ich habe in den 4 Romanen vorher so viel mehr 1:1 unmittelbar Dinge aus meinem Leben reingeschnitten, was man aber nicht merkt, also ganze Figuren habe ich da reingeschnitten, was man aber deshalb nicht merkt, weil die Bücher am Anfang einen fiktionalen Rahmen behaupten. Und je nachdem, wie sie die Leserin oder den Leser am Anfang lenken, je nachdem wird der oder die das dann auch in dem entsprechenden Rahmen aufnehmen. Also sei es als fiktional oder sei es als autofiktional oder autobiografisch. Von der Technik, von der Machart her ist vieles identisch.
Aber man denkt ja, es gab ja jetzt in den letzten Jahren viele Diskussionen um diese Autofiktionsliteratur, Karl-Ove Knausgard und sowas eben. Das ist es ja bei Ihnen eigentlich nicht. Aber man denkt das im ersten Moment. Ja. Es ist aber, ich meine, bei Ihnen gibt es einen Erzähler, der dann von dem erzählt, um den es eigentlich geht. Allein schon durch diese doppelten Perspektiven ist es ja eigentlich klar, dass es eine Literarisierung ist, oder?
Also bei mir erzählt ein 41-Jähriger im Jahr 2009 alle diese Bücher. Er sitzt an einem Sommer da, als die Ortsumgehungsstraße um seinen Ort gebaut wird und er schreibt ja selbst eine Ortsumgehung. Das ist schon auch dem autofiktionalen Schreiben, wie wir es jetzt gerade kennen, verwandt und zwar durch Folgendes. Die Romanform, ich will nicht sagen, dass es sich erledigt hat, auf meinen Büchern steht ja auch Roman drauf, aber wenn Sie fiktionale Romane schreiben, dann haben wir in letzter Zeit wieder sehr vorgegebene Schemata, kommt mir vor. Mich erinnert es in letzter Zeit wieder an diese Diskussion um die Sonatenhauptsatzform in der klassischen Musik. Alle haben eine Zeit lang, auch ohne es zu merken, diese Sonatenhauptsatzform immer bedient in jedem ersten Satz einer jeden Sonate, jeder Sinfonie. Und wir machen doch, wenn wir heutzutage Romane schreiben, fiktionale Romane, oftmals dasselbe. Wir machen Einleitungen, dann haben wir Personen, die im Regelfall intelligenter sind, als sie im normalen Leben wären. Sie sind nah dran an der Intelligenz des Autors selbst, der ist aber Schriftsteller. Im Buch wird die Hauptfigur aber meistens kein Schriftsteller sein. Und dann wird durchgenudelt, dann gibt es eine Durchführung, dann gibt es Entwicklung und so weiter. Wenn wir aber Strukturen aus unserem eigenen Leben nehmen, dann sind die nicht entwickelt innerhalb eines solchen formalen Gerüsts, sondern bieten was vollkommen anderes an, was auf eine vollkommen andere Art und Weise durchgearbeitet werden muss. Du kannst Einzelnes aus deinem Leben nehmen und in so eine Romanform pressen, dann wird wieder das Übliche raus. Aber du kannst Erzählstränge aus deinem Leben isolieren, die erstmal mit Form, Durchführung etc. nichts zu tun haben und hast dann eine ganz andere Aufgabe vor dir. Und ich glaube, für viele Leute ist das in letzter Zeit einfach spannender, als den tausendsten Roman zu lesen.
Wären Sie denn einverstanden, wenn man das, was Sie da machen, als so eine Art philosophische Selbstbefragung mit literarischen Mitteln bezeichnen würde?
Ja, vielleicht. Am Anfang, ich muss mich erinnern, habe ich, glaube ich, das Projekt polemische Epik genannt. Mhm. Weil der Erzähler ja immer was will. Er macht ja immer Aussagen über die Welt. Mhm. Er wertet ja auch ständig. Und später habe ich für mich dann einen Begriff gefunden, den meine Frau nicht mag. Sie sagt immer, sag das nicht, dann kannst du die Bücher nicht verkaufen. Ich nenne es essayistisches Erzählen.
Wollen Sie sich erstmal in Ruhe räuspern, Herr Mayer? Ich habe dauernd das Gefühl, Sie müssen kämpfen mit dem Frosch im Hals.
Das liegt nicht an Ihnen.
Das will ich hoffen. Aber man darf ja nicht vergessen, bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, an komplexem Überbau, der da drin steckt, dass Ihre Bücher auch wahnsinnig lustig sind. Also
das kann ich nicht wissen.
Ich muss selten so lachen wie bei Ihren Büchern, aber das ist auch so eine traurige Komik. Liegt das vielleicht auch am Scheitern der Figuren, die ja doch auch immer an sich selbst irgendwie scheitern? Ist das an sich was komisch ist?
Ich kann dazu wirklich.
Sie müssen also nicht selbst lachen beim Schreiben.
Nein. Ich weiß, dass das so ist. Das wird mir oft so gesagt. Das war auch beim ersten Roman schon so, beim Welches Tag so. Aber beim Schreiben weiß ich das nicht. Also, ich finde das alles schon eher teils unendlich traurig. Aber vielleicht entsteht ja gerade dadurch so eine gewisse Komik. Aber kontrolliert ist das nicht.
Wer jetzt Ihre Bände schon gelesen hat, der kennt ja auch schon das Personal. Da freut man sich schon immer, wenn die wieder auftreten. Der Onkel J., der einen geistigen Geburtsschaden hatte, dem haben Sie ein ganzes wunderbares Buch gewidmet. Dann gibt es Ihre Mutter, die Direktorin der Firma war, was ja in der Zeit auch ungewöhnlich war. Ihr Vater, bei dessen Migräneanfällen ich schon immer fast mitleide. Oder auch Ihre eigenwillige Schwester diesmal. Das könnte man nicht besser erfinden, denkt man beim Lesen. Wann ist Ihnen denn das eigentlich so bewusst geworden, wie literaturtauglich Ihre Familie ist?
Das ist mir anhand meines Onkels klar geworden, des Geburtsbehinderten, der für mich ganz unvermittelt im Jahr 2005 oder 2006 zu einer literarischen Figur wurde. Aber auch hier kann ich nur wieder sagen, Achtung, es steht ja Roman drauf. Und jemand wie die Mutterfigur zum Beispiel trägt eindeutig Züge einer ganz anderen Figur, die im Welchestag vorkommt, die wiederum selbst sprachlich initiiert ist durch gewisse Gesprächsformen, wie sie in der Fernsehserie Familie Hesselbach stattgefunden haben. Also da gibt's schon eine starke Translatio durch die Figuren. Und was sie in den Büchern vor sich haben, sind Kunstfiguren. Gerade in der Art und Weise, wie sie aufs Papier kommen können, haben sie starke Vorbilder in der Tradition, teilweise auch, wie gesagt, in Fernsehserien. Das bleibt nicht aus.
Lesen Ihre Verwandten denn, so sie noch am Leben sind, Ihre Bücher auch?
Ich weiß, dass mein Bruder meine Bücher liest und sie immer nennt, deine Bücher, die du schreibst, Andreas, die sind so lau, so wie halbstilles Mineralwasser. Man trinkt's, man merkt gar nicht, dass man gerade was getrunken hat, dann hat man es schon wieder vergessen.
Ich musste jetzt bei dem neuen Band auch an das Stoderer-Zitat denken. Wer sich in Familie begibt, kommt darin oben.
Ja, das habe ich jetzt auch oft gehört im Zusammenhang mit dem Buch.
Aber man kann ja tatsächlich mit niemandem sonst so gut scheitern und doch verbunden bleiben wie mit der Familie. Das zeigt Ihr neues Buch ja auch wieder ganz deutlich.
Ja, wobei es mir schon ein bisschen um einen distanzierten Blick darum ging, wie Familie überhaupt funktioniert und nicht nur diese Einzelfigur innerhalb von einer Familie, sondern inwiefern eine Familie teilweise an, ja, auch Mafia-Strukturen dran ist, wie innerlich die Kriege toben, wie nach außen hin man als geschlossenes System auftritt und dass sich das halt in sehr vielen Familien wiederholt. Das wird ja in dem Buch jetzt auch nochmal diskutiert anhand der Frage, was, sagen wir mal so, zwischen 37, 38 und 42, 43 passiert ist. Dinge, die noch Jahrzehnte später wie ein, ja, noch weniger als wie ein Geheimnis durch die Familie getragen werden, sondern schlichtweg gar nicht existent sind, bis man überhaupt durch eine winzige Spur mal darauf kommt, dass die Familie auch in der Nachkriegszeit bedingt ist durch etwas, über das sie sich immer ausgeschwiegen hat.
Das ist auch ganz toll beschrieben, wie sie da ihrer Mutter immer wieder dieselbe Frage stellen, mit Abstand von ein paar Jahren sogar, und sie wirklich so formelhaft und fast schon wie in so einem Zwang eigentlich immer dieselbe Floskel darauf antwortet. Das ist, hat ja auch was sehr Musikalisches, wie sie das komponiert haben. Spielt, das haben sie ja vorhin schon gesagt, das spielt ja offenbar auch eine große Rolle.
Das Musikalische?
Ja.
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, wenn man nicht eine normale Romanform bedient, dann müssen sie innere Strukturen schaffen, die sie halt erstmal selbst erfinden müssen. Und da ist natürlich sowas wie Motivwiederholung oder auch ein gewisser Rhythmus in der Abfolge der Gedanken, die folgen, die wieder aufgegriffen werden, möglichst tunlichst dann erst wieder nach ein paar 10 Seiten aufgegriffen werden. Also so, dass alles zusammen eine taugliche Struktur bekommt, in der sie als Leserin sich bewegen können. Das ist ganz wichtig und das muss man, wie gesagt, in so einem quasi autofiktionalen Projekt auf eine ganz andere Weise machen. Daher möglicherweise auch immer wieder diese Stellen, die so diese gedankliche Musikalität haben, ja, möglich.
Und bei 11 Bänden da den Überblick zu behalten, ist ja auch schon eine Kunst.
Ich hatte
für
ja
sich.
Nie einen Überblick. Das ist ja das ganz Wichtige an dem Projekt für mich gewesen, dass ich von Anfang an jedes Bandes nie weiß und wusste, was drin vorkommen wird und wie sich das entwickeln wird. Deshalb entwickeln, wenn ich mal positiv über mich sprechen soll, die Bände auch so eine schöne Unabhängigkeit voneinander, weil jedes Buch eine neue Form hat, jedes Buch einen neuen Gedankenkosmos in sich hat, der niemals zur Doublette eines anderen Buchs aus der Reihe wird, sodass auch diese Erzählerfigur in jedem der 11 Bände immer wieder sozusagen neu erzählt wird.
Und Sie wissen gar nicht, wie es weitergeht, außer dass es beim lieben Gott endet. Das ist doch eine gute Aussicht. Danke, Andreas Mayer. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Und der Roman Die Familie und alle anderen Bücher der Ortsumgehung sind beim Surkamp Verlag erschienen. Und dieser Band jetzt kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wie reagieren auf den politischen Rechtsruck? Das ist eine der Kernfragen unserer Zeit. Die Dramaturgin und Autorin Enis Maci hat in ihrem Buch Eiskaffee Europa über Strategien des Widerstandes nachgedacht und analysiert die mediale Vorgehensweise rechter Gruppen, vor allem auf Instagram. Sie erzählt darin, wie zum Beispiel das Gedankengut der Identitären als einer der wirkungsmächtigsten und am besten vernetzten rechten Gruppen in Europa mit scheinbar harmlosen Posts und Fotos im Mainstream einer jungen Zielgruppe ankommt. Am Freitag liest und diskutiert Enis Maci in Berlin.
Ein Mädchen sitzt da auf ihrem Bett in Strapsen, trinkt einen Kaffee, hat hier ein bisschen vegane Schokolade und liest jetzt irgendwie Karl Schmidt. Dann liest sie Götz Kubitschek, dann liest sie ein paar Gedichte von Sylvia Plath, weil sie ist auch ein Mädchen und hat Gefühle.
Enis Maci, Eiskaffee Europa. Die Autorin nimmt am Freitag um 20 Uhr an einer Diskussionsrunde im Roten Salon der Volksbühne in Berlin teil.
Achtung! Die Regierung bedauert, dass sie gezwungen ist, in der gegenwärtigen Krise die Bevölkerung mit allen Mitteln zu schützen.
Ebenfalls morgen am Freitag präsentiert das Deutsche Schauspielhaus Hamburg eine Bühnenbearbeitung des Romans Die Stadt der Blinden von dem Literaturnobelpreisträger Shusei Saramago. Eine Seuche bricht aus, die Menschen erblinden. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, werden sie in einer verlassenen Anstalt interniert. Je mehr Menschen eintreffen, desto unerträglicher und gewalttätiger wird die Situation.
Das Essen ist da oben!
Die Stadt der Blinden, in der Regie von Kai Voges, morgen am Freitag um 19.30 Uhr im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Eine weitere Vorstellung findet kommenden Donnerstag statt.
Auf Bonn fiel leichter Nieselregen. Zu schwach, um den Schirm aufzuspannen, doch stark genug, um einem unter die Haut zu kriechen.
Die Autorin Brigitte Glaser schreibt unterhaltsam über bundesdeutsche Geschichte. In ihrem Bestseller Bühler Höhe stand Konrad Adenauer im Mittelpunkt. Jetzt in ihrem neuen Buch Rheinblick geht es um die 70er Jahre und um die Regierungszeit von Willy Brandt. Im Wirtshaus Rheinblick treffen sich Hinterbänkler und Minister, Sekretärinnen und Taxifahrer. Am Sonntag liest Brigitte Glaser in Königswinter,
dass er sich endlich die Haare schneiden lassen solle, flaumte Kohlmeier Max Durando immer an, wenn er seinen Dienst antrat. Bei Max ging der Satz zu einem Ohr hinein und zum anderen hinaus.
Brigitte Glaser liest am Sonntag um 18 Uhr im Steigenberger Grand Hotel Petersberg in Königswinter aus ihrem Buch Rheinblick. Weitere Lesungen in Lünen und Leverkusen.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ute Frevert ist eine der bedeutenden Historikerinnen dieses Landes. Die Leibniz-Preisträgerin leitet am Berliner Max-Planck-Institut den Forschungsbereich Geschichte der Gefühle und sie hat sich zum Beispiel mit der Politik der Demütigung auseinandergesetzt. Ihr neues Buch ist jetzt unter dem Titel Kapitalismus, Märkte und Moral erschienen und Michael Opitz hat es für uns gelesen. Herr Opitz, Kapitalismus und Moral, da habe ich sofort an Kinderarbeit gedacht oder an den ganzen Billiglohnsektor. Ist das auch etwas, worauf sie eingeht oder wovon sie sogar ausgeht?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle, weil das geht für uns ja immer noch nicht so richtig zusammen. Kapitalismus und Moral, da haben wir so gewisse innere Widerstände, wenn so ein Thema aufgerufen wird. Obwohl das im Grunde genommen schon thematisch sogar die Chefetagen des Managements erreicht hat. Da spricht man durchaus davon, dass der Kapitalismus moralischer werden muss, wenn er dann weiterhin bestehen soll. Das ist also etwas, womit wir uns auseinandersetzen und womit man sich auch auseinandersetzt. Die dritte Komponente, die Ute Frevert in ihrem Titel aufruft, ist da das Zünglein an der Waage, nämlich die Märkte. Und die Frage, die sich daraus ergibt, also kann sich der Kapitalismus Moral erlauben, bedeutet letztendlich immer, soll man die Märkte regulieren oder lässt man den Märkten freien Lauf?
Aus welcher Perspektive schaut sie denn auf dieses ja doch sehr große Thema?
Ja, sie nähert sich diesem Thema historisch. Das heißt, sie geht zurück in die Geschichte und lässt sich jetzt nicht von solchen aktuellen, gegenwärtigen Debatten leiten, wo man immer diese Frage stellen kann, ja, ist das eine moralische Entscheidung? Ist das nicht ein Beispiel dafür, wie unmoralisch der Kapitalismus ist? Sondern sie geht zurück in die Geschichte und sagt, lasst uns doch mal schauen, wie hat sich der Kapitalismus entwickelt? Und sie fängt deshalb folgerichtig in ihrem Buch bei Adam Smith und Karl Marx an und endet im sechsten Kapitel bei den Konsumenten im 21. Jahrhundert und fragt danach, welche Einflussmöglichkeiten auf die Märkte haben denn diese Konsumenten?
Und war denn, wenn man da zurückschaut in die Geschichte, der Kapitalismus früher moralischer als heute?
Das ist so eine von ihr selbst gestellte Frage und das ist auch methodisch sehr geschickt, dass man so eine Frage aufwirft, um sie dann abarbeiten zu können, ohne dass man weiß, wer hat die eigentlich gestellt. Sie macht das und da erweist sich diese Herangehensweise, nämlich diese historische Herangehensweise als ein Vorteil des Buches. Sie macht das am Thema Armut und zeigt, da hat sich tatsächlich etwas vom 17., 18. Jahrhundert, als man von einer moralischen Ökonomie sprach, da waren nämlich die Armen abhängig davon, dass man Almosen gegeben hat, aber das Geben war kein Zwang. Wenn man das ins Verhältnis setzt zur Geschichte dann des frühen 20. Jahrhunderts, also zu Beginn der Weimarer Republik, wo in der Verfassung von 1919 garantiert gewesen ist, dass man dem Bürger die Möglichkeit einräumen muss, ihm Arbeit zu geben. Und wenn man das nicht kann, dann hat er ein Recht auf Versorgung. Dann ist da eine enorme Entwicklung zu verzeichnen und eine positive Entwicklung. Also da ist diese Darstellung, es historisch aufzubauen, für die sich Ute Frevert entschieden hat, sehr wohl eine positive und überzeugende Entscheidung auch gewesen.
Und geht sie denn auch solchen Fragen nach, wie was zum Beispiel moralisch im Kapitalismus gar nicht geht? Also, dass sie so Grenzen absucht?
Ja, das würde man sich entschiedener von ihr wünschen. Also, es gibt eine, sagen wir mal, Kollegin von ihr, Deborah Satz, die hat das in einem Buch, das heißt Von Waren und Werten, die Macht der Märkte und warum manche Dinge nicht zum Verkauf stehen sollten, sehr entschieden gesagt. Und sie spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten toxischen Märkten. Das sind Märkte, in denen Organe illegal gehandelt wird, in denen Menschen gehandelt werden. Und in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit diesen toxischen Märkten, spricht Satz davon, dass sie sagt, das muss unterbunden werden. Also da muss es Regularien geben, dass man das nicht zulässt. Solche Entschiedenheit hätte ich mir in dem Buch von Ute Frevert gern gewünscht. Da ist sie meiner Meinung nach zu stark und zu sehr auf Ausgleich aus. Also sie will sozusagen eine Erfolgsgeschichte erzählen, die Erfolgsgeschichte des Kapitalismus. Und dabei gerät ihr Kritik zu selten wirklich vehement hinein in ihre Darstellung, sodass man bestimmte Momente, beispielsweise eine Auseinandersetzung mit den Thesen von Michel Foucault, überhaupt nicht in ihrem Buch findet. Und der erzählt nun eine ganz andere Geschichte, wenn er von Disziplinargesellschaften spricht und sagt, also da gibt es schon Mechanismen, dass man den Arbeiter dazu gebracht hat, dass der wirklich funktionierte. Mit Arbeitsbüchern, Sparbüchern, mit Gefängnis wurde dem also sozusagen eine Moral auferlegt. Das ist nicht Freverts Tenor, den schlägt sie sozusagen in ihrem Buch nicht an.
Ihr letztes Buch, die Politik der Demütigung, fand ich extrem gut lesbar. Wie ist das mit diesem hier?
Das ist solide geschrieben, das braucht keine besonderen Voraussetzungen, um es verstehen zu können. Mir ist es aufgrund dessen, dass es ein wenig zu sehr ausgewogen ist, etwas zu lau geraten, auch ein wenig langweilig geraten. Ich hätte mir gerade bei solch einem Thema häufiger und öfter gewünscht, dass sie zuspitzt, aber sie versucht sozusagen zu vermitteln, auszugleichen, und das ist dann immer wieder damit verbunden, dass man die Haltung der Autoren dahinter gar nicht richtig erkennen kann. Das hätte ich aber gern gehabt bei solch einem brisanten Thema, hätte gern gewusst, wie steht Ute Frevert dazu, wann sagt sie ja, wann sagt sie nein, was geht überhaupt nicht.
Michael Opitz über das neue Buch der Historikerin Ute Frevert, Kapitalismus, Märkte und Moral. Erschienen ist es im Residenzverlag, hat 151 Seiten und kostet 20 Euro. Nach Dantes göttlicher Komödie hat sich 1989 die nordirische Band The Divine Comedy benannt. Die Wahl des Bandnamens zeigt auch gleich zwei zentrale Markenzeichen dieser Gruppe. Das ist der unbedingte Wille zur Komik und eine Vorliebe für übergroße künstlerische Vorbilder und Formen. Auf dem gerade erschienenen 12. Album der Band Office Politics huldigt die Gruppe unter anderem zwei berühmten Komponisten der Gegenwart, und Florian Werner hat den entsprechenden Song für uns gelesen.
Philip and Steve's Furniture Removal Company, Philip and Steve's.
Ein einfacher Dur-Akkord, eine einprägsame, repetitive Phrase, ein typischer Werbejingle, der in seiner Schlichtheit an Klassiker des Genres aus den 70er Jahren erinnert.
Denn nur was richtig sauber ist, kann richtig glänzen.
Aber irgendetwas stimmt nicht mit dem vermeintlichen Werbesong von The Divine Comedy. Zum einen wird die Wendung, welche die Entrümpelungsfirma eines gewissen Philip und eines gewissen Steve anpreist, einfach ein paar Mal zu oft wiederholt. Und zum anderen schleichen sich minimale Veränderungen, Brüche in das musikalisch-literarische Muster. Des Rätsels Lösung: beim erstgenannten Entrümpler handelt es sich um den amerikanischen Komponisten Philip Glass, der berüchtigt berühmt dafür ist, mit nur wenigen Akkorden und Textfetzen ganze Abende zu füllen, etwa die altägyptische Porträtoper Echnaton aus dem Jahr 1984. Steve ist entsprechend der amerikanische Minimalist Steve Reich, der bereits Mitte der 60er Jahre mit Tonbandloops experimentierte und der Wiederholung einzelner Phrasen und Phasen ebenfalls nicht abgeneigt war. Der Song von The Divine Comedy wagt nun ein Gedankenspiel, eine alternative Geschichtsschreibung. Was, wenn Glass und Reich im New York der 60er Jahre, vor Beginn ihres musikalischen Ruhms, ein gemeinsames Unternehmen für Wohnungsausmistung betrieben hätten? Ja, ja, natürlich. Sie hätten dafür gewiss eine Werbemelodie mit Ohrwurmpotenzial geschrieben. Aber sie hätten darüber hinaus, wie eine Radio-Commercial-Stimme im weiteren Verlauf des Songs verkündet, bei ihren Kunden bestimmt auch für eine erhebliche Minimalisierung des Mobiliars gesorgt. Simplify, simplify, simplify. Die japanische Ordnungsberaterin Marie Kondo lässt grüßen. Die große Verheißung solcher mobiliaren Rosskuren lautet freilich, nicht nur die Wohnung wird von Ballast und Erinnerungsschrott befreit, sondern auch der Geist des darin hausenden Menschen. Nach dem Ausmisten sollte idealerweise auch der Bewohner klar und aufgeräumt sein. Der fiktive Radio-Jingle von The Divine Comedy gibt einen guten Vorgeschmack auf diesen Zustand. Nach nur 5 Minuten der immer gleichen Akkorde und Wortfolgen fühlt sich das Oberstübchen des Zuhörenden glänzend gesäubert, porentief rein und absolut leer an.
Florian Werner las Philip and Steve's Furniture Removal Company von The Divine Comedy.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.